Future Economy mit Anne und Thorsten. Organisationsdesign für wirksame Innovationen. Future Economy, endlich geht's los, wir freuen uns auf diese Folge. Hallo Anne, grüße dich.
Hallo Tom.
Und hallo Thorsten.
Hi Servus. Tom.
Wir sprechen über Innovationsblockaden im Unternehmen. Das sind so die Themen, die wir uns jetzt beschäftigen wollen. Wir stellen gleich zu Beginn mal eine These auf vorher, aber der ganz kurze Blick nochmal ganz kurz darauf. Warum podcastet Future Economy?
Ja, wir haben einfach das Podcasten als ideales Medium für uns entdeckt, um Themen, die uns wirklich umtreiben, in den Gesprächen mit unseren Kunden einfach nochmal einem größeren Publikum transparent zu machen. Weil wir haben in der Vergangenheit häufig in der Arbeit in Projekten festgestellt, dass ähnliche Themen dazu führen, dass Innovationen trotz guten Willens und trotz vieler Ideen eben am Ende dann doch nicht erfolgreich umgesetzt werden konnten in bestehenden Unternehmen. Und wir haben diese Themen einfach mal gesammelt und haben uns dazu auch nochmal Gedanken gemacht und haben auch nochmal versucht, Erklärungsansätze dafür zu finden. Und genau diese Innovationsblockaden und auch die Erklärungsansätze und die Denkmuster, die für uns dahinterstehen, die wollen wir gerne in unserem Podcast teilen. Und das schaffen wir nicht in einem kurzen Video und auch nicht so gut in einem Blogbeitrag. Also es ist schön, dass wir hier so ein bisschen mehr in den Dialog gehen können. Das ist unser Ansatz für das Podcasten.
Und das machen wir jetzt und wir legen los. Thorsten, freust du dich auch, oder dass jetzt endlich losgeht mit Future Economy?
Ja, ich bin total gespannt, wo uns die Reise in den nächsten Folgen hinführen wird und freue mich total.
Ich auch.
Das sind wir alle. Eine Innovationsblockade ist, Innovationsprojekte werden mit klassischen Managementmethoden gesteuert. Business Cases, Best Practice Beispiele und Projektpläne sind in Innovationsprozessen nutzlos. Warum?
Behaupten wir, ja. Warum?
Warum ist das so?
Ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir einen kurzen geschichtlichen Exkurs machen.
Sehr gerne.
Früher war die Wirtschaft immer sehr lokal und sehr individuell. Also bis ins Ende des 19. Jahrhunderts rein gab es kleine Handwerksbetriebe, die sehr individuelle Produkte gefertigt haben. Irgendwann sind die Transportkosten gesunken durch die Eisenbahn, durch Dampfschiffe und man konnte seine Produkte wesentlich besser zu auch weiter entfernten Kunden bringen. Und damit hat dann auch eine enorme Nachfrage dieser Märkte nach günstigen Produkten eingesetzt. Das war so um die 1900er Jahre. Damals ging es dann tatsächlich darum, wie können wir Unternehmen führen und wie können wir Produkte bauen und Herstellungsprozesse definieren, die genau diese Nachfrage bedienen konnten. Also wir wollten schnell und effizient Produkte bauen und möglichst die Herstellungskosten niedrig halten. So ein Stichwort ist der Taylorismus, wo es wirklich darum geht, wie können wir so effizient wie möglich unser Produkt bauen. Mhm. So eine Idee des Taylorismus ist das Trennen von Denken und Handeln, so das Management hat gedacht und die Arbeiter am Band haben gemacht. Und zu dieser Zeit war das auch genau die richtige Art und Weise, wie man damals die Unternehmen geführt hat. Weil es ging darum, so effizient wie möglich die Produkte herzustellen. Das hat dann sehr lange sehr gut funktioniert. Die Märkte sind sehr groß geworden und man konnte seine Produkte in alle Welt quasi verkaufen.
Beispiel Waschmaschine, ne? Also früher gab es die nur bei Miele und dann war irgendwie alles anders.
Und irgendwann kamen dann plötzlich Waschmaschinenhersteller aus Asien und haben mir auf dem Markt die Waschmaschine angeboten. Das hat so in den 1970er Jahren ungefähr angefangen, dass durch die Globalisierung aus anderen Teilen der Welt kamen dann Produkte auf die heimischen Märkte und der Konkurrenzdruck hat plötzlich wieder zugenommen. Und es ging plötzlich eben nicht mehr nur darum, so effizient wie möglich Waschmaschinen herzustellen, sondern es ging plötzlich auch darum, auf Kundenbedürfnisse wieder besser einzugehen. Wenn es nur einen Hersteller gibt, dann kann ich sagen, okay, ich baue die eine Waschmaschine, was der Kunde will, ist mir an sich egal.
Kommt damit klar, ne?
Hauptsache, er kauft sie. Mhm. Durch diese Zunahme an Konkurrenz wurden die Unternehmen dazu genötigt, wieder mehr auf Kundenbedürfnisse einzugehen und auch dadurch halt auch innovativer zu werden. Es war halt plötzlich nicht mehr gut genug, eine Waschmaschine zu haben, sondern plötzlich musste man jedes Jahr einen neuen Typen Waschmaschine haben. Was jetzt aber das Problem an den Managementwerkzeugen ist, ein Großteil der Managementwerkzeuge, die wir heute kennen, sind tatsächlich in dieser Zeit entstanden, wo es darum geht, Effizienz über allem. Sie haben damals auch extrem gut funktioniert, das muss man ja einfach sagen. Wir glauben aber, dass sie eben heute in dieser sehr dynamischen Welt, in diesem dynamischen Umfeld eben nicht mehr so gut funktionieren. Was wir aber beobachten ist, dass es da eine sehr starke Wahrnehmungsverzerrung gibt. Wir schreiben Erfolg, den wir haben oder wenn irgendwas sehr gut funktioniert hat, dem schreiben wir immer unserem eigenen Handeln zu. Und Misserfolg schreiben wir gerne den Umständen oder anderen Faktoren zu, aber eben nicht so, wie wir gehandelt haben. Also wenn wir eine Managementmethode einsetzen und es hat funktioniert, dann sagen wir ja, wir haben natürlich die richtige Methode dafür eingesetzt und deshalb hat das funktioniert. Und wenn es in die Hose gegangen ist, dann war der Markt schuld oder der Kunde oder die Mitarbeiter, die halt nicht so gut mitgearbeitet haben.
Und hinzu kommt erschwerend, dass all diese Managementinstrumente auch heute noch Bestandteil von jeder betriebswirtschaftlichen Ausbildung, von jedem betriebswirtschaftlichen Studium sind. Da gibt es wenig Ausnahmen, die schon in eine andere Richtung gehen. Und das heißt, wir werden heute noch immer mit diesem Wissen ausgestattet und wir können es aber nicht mehr überall anwenden. Auf jeden Fall sind wir davon überzeugt, dass wir es im Innovationsbereich nicht anwenden können. Nur noch bedingt, möglicherweise in Märkten mit einer sehr hohen Standardisierung, wo es sehr wenig Überraschungen gibt. Aber wir spüren ja auch selbst täglich, dass die Anzahl der Überraschungen, die Komplexität, die uns umgibt, die Dynamik der Welt, in der wir leben, dass die jeden Tag zunimmt. Das spüren wir ja selbst und das betrifft natürlich auch Unternehmen. Und in diesen Szenarien, da wo es wirklich viele unvorhergesehene Dinge gibt, Corona war so ein Beispiel, da helfen uns all diese Pläne nicht mehr weiter. Da hilft es uns nicht zu planen, zu steuern, zu messen. Wir müssen jetzt und heute darauf vorbereitet sein, dass eine Krise kommt, dass eine extreme Überraschung kommt und wir müssen dann fit genug sein als Unternehmen, darauf zu reagieren. Und darum geht es uns im Innovationsprozess, vorbereitet zu sein auf genau diese Überraschungen und eben dann nicht mit Managementmethoden zu versuchen wollen, die zu lösen.
Das Problem mit den Managementmethoden sind ja auch nicht die Methoden an sich, sondern dass man versucht hat, eine Methode, die für etwas wirklich gut geeignet war und die auch heute noch für viele Sachen super geeignet ist. Wenn ich iPhones am Fließband fertige, dann sind diese Methoden super. Da geht es um Effizienz. Aber der Prozess, dieses iPhone zu entwickeln, der ist halt dynamisch und braucht anderes Handeln. Und die Nutzung der Managementwerkzeuge für genau diese Problemlösung ist das eigentliche Problem.
Ich mag noch einmal ein Stück aus der These zitieren, die wir für die heutige Sendung vorbereitet haben. Innovationen finden in einer komplexen Umgebung statt. Komplexität zeichnet sich dadurch aus, dass es keine eindeutige Ursache-Wirkungszusammenhänge und noch kein Wissen über die Lösung gibt. Daher versagen klassische Steuerungselemente. Unterstreicht das noch einmal, was ihr gerade gesagt habt, dass so dieses klassische Denken ein Stück weit sich verändern muss?
Ich beschreibe das gerne immer mit einem Beispiel aus dem Fußball. Stellen wir uns einfach mal vor, wir sind in einem Stadion, es ist kurz vor Schluss und es steht 0-0 zwischen dem Außenseiter der Heimmannschaft und dem Gast. Plötzlich wird aus der Abwehr ein langer Ball nach vorne gespielt, der Stürmer und der Verteidiger rangeln um den Ball, der Stürmer ist ganz kurz vorher am Ball und erzielt das 1-0. Das Spiel wird abgepfiffen und die Menge jubelt. Und jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, was hat letztendlich dazu geführt, dass das Spiel so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. War es der Trainer mit der Supertaktik, der dafür gesorgt hat, dass man 1-0 gewonnen hat? Waren es die Fans, die ganze Zeit angefeuert haben? War es vielleicht der Rasen, der an einer Stelle ungleich gemäht war und der Ball deshalb genau dem Stürmer einen Millimeter schneller an den Fuß gefallen ist?
Jede Menge Faktoren, ne?
Genau. Wir wissen es einfach nicht, was dazu geführt hat, dass das Spiel so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und alle Entscheidungen, die vor und während des Spiels getroffen worden sind, haben in irgendeiner Art und Weise dazu geführt, dass das Ergebnis so war, wie es
am Ende passiert ist.
Genau. Und je nachdem, wen wir fragen, werden ganz andere Faktoren genannt, warum es passiert ist. Also der Trainer wird natürlich auf seine Aufstellung, auf seine Taktik Bezug nehmen. Die Fans werden vielleicht sagen, hey, wir haben die ganze Zeit angefeuert, das ist ein großer Faktor gewesen. Und also es ist immer wieder, man kommt auf diese Wahrnehmungsverzerrungen hin, weil man den Fokus immer auf etwas anderes lenkt. Aber letztlich gibt es keine genaue Ursache-Wirkung. Also es gibt nicht, das haben wir gemacht, deshalb haben wir gewonnen. Und wenn man beispielsweise eine Woche später das exakte Spiel mit den gleichen Zuschauern am gleichen Ort, mit den gleichen Spielern nochmal ablaufen lässt, das wird komplett anders ausgehen. Davon bin ich fest überzeugt.
Ein Fußballspiel kann unheimlich komplex sein. Und genauso kann das Leben heute in Unternehmen sein. Was ist denn wichtig in komplexen Umgebungen, damit Innovation möglich ist?
Also wir glauben, es gibt keine Tools und keine Methoden, die der Komplexität im Management Herr werden können. Und es macht auch keinen Sinn, Komplexität zu reduzieren. Wir müssen sie annehmen. Und es gibt nur eine einzige Sache, wenn man so will, auf der Welt, die dem Herr werden kann. Und das sind wir Menschen selbst. Wir sind dazu in der Lage, mit Überraschungen, mit dynamischen, neuen Situationen umgehen zu können. Und dieses Potenzial, das kreative Potenzial von jedem einzelnen Mitarbeiter, das angeboren ist, das Menschen angeboren ist, das wieder zu nutzen und in den Fokus zu stellen, das ist das Ziel von Innovationsprozessen, die wir begleiten. Es geht sehr stark darum, die Mitarbeiter im Unternehmen mitzunehmen, sie einzubinden. Aber eben nicht auf einer Basis von, wir stellen jetzt einen Projektplan und wir bestimmen Mitarbeiter A, B, C oder wir gehen nach einer bestimmten Hierarchie vor, sondern wir glauben, es ist wichtig, da vor allen Dingen zu gucken, zu wem passt denn das Thema? Wer hat denn Lust, damit zu machen? Wer hat denn schon so ein bisschen das Leuchten in den Augen? Und wer hat sich in der Vergangenheit schon damit beschäftigt? Und die Leute, die da wirklich, ich sag jetzt einfach, Bock drauf haben, die zusammenzubringen und ein Problem lösen zu lassen. Weil wenn wir von Innovationen sprechen, meinen wir ja immer das Lösen von Problemen außerhalb des Unternehmens, also vom Markt, vom Kunden, von der Gesellschaft, von der Ökologie herkommend, von der Politik herkommend. Also das Lösen von Problemen, die wir nicht einfach ignorieren können, weil sie sonst in irgendeiner Art und Weise die Existenz unseres Unternehmens irgendwann gefährden werden.
Wir lassen die ausprobieren. Dürfen die auch Fehler machen?
Es geht gar nicht ohne Fehler machen. Und das ist, glaube ich, auch so schwer zu verstehen, wenn man so geprägt ist wie viele von uns, die aus der Betriebswirtschaft kommen und auch diese ganzen tayloristischen Themen auch mitbekommen haben auf den Weg. Wir sind ja so geprägt worden, gerade im BWL-Umfeld, keine Fehler zu machen. Fehler sind schlecht. Fehler sind schlecht fürs Ergebnis, sind schlecht für den Gewinn. Die können sogar dazu führen, dass ich abgemahnt werde, wenn ich zu viele Fehler mache. Innovation funktioniert nur über Irrtum, über langsames Voranirren. Und wichtig ist, dass ich aus jedem Irrtum, aus jedem Experiment, das ich mache und wo ich ein Ergebnis bekomme, das ich nicht erwartet habe, dass ich lerne daraus. Also schnelles Lernen und mich anpassen, iterativ vorgehen, Fehler machen. Das gehört zum Innovationsprozess dazu. Das ist wichtig.
Ich finde tatsächlich das Wort Fehler in dem Zusammenhang auch nicht korrekt. Fehler suggeriert ja immer, dass es ein richtig und ein falsch gibt. Das Falsche ist der Fehler. Aber wir können das ja noch gar nicht wissen, was jetzt das war, was funktioniert hat oder das, was nicht funktioniert hat. Weil wir wissen es ja erst in dem Moment, wo wir es ausprobiert haben. Aber ein Fehler bedeutet ja immer, es gibt einen richtigen Weg. Mhm. Und den muss es ja auch in Innovationsprozessen gar nicht geben. Es kann ja Dutzende Wege geben, die funktionieren oder nicht funktionieren.
Eigentlich sprechen wir lieber von Lernen. Wir lernen an der Stelle. Wir machen Experimente und bekommen ein Ergebnis. Und das eine Ergebnis wird für unser neues Angebot sprechen und das nächste Ergebnis wird vielleicht dagegen sprechen. Und wichtig ist, dass wir das adaptieren, dass wir das umsetzen. Und zwar möglichst schnell, ohne viel Zeit zu verlieren.
Aber jetzt bin ich groß geworden in einem komplexen Unternehmen mit Dingen wie Plänen, Steuerung, Kontrolle, Messkriterien. Was mache ich mit all dem?
Das ist möglicherweise alles weiterhin wichtig. Es geht nur darum zu gucken, vor welcher Situation stehen wir denn? Also bin ich jetzt in dem Bereich der Wertschöpfung, der standardisiert ist, wo ich ein Produkt habe, das ich schon seit Jahrzehnten auf dem Markt habe, mit dem ich extrem erfolgreich bin, wo ich ganz genau weiß, wie ich strukturiert sein muss, wie Prozesse ablaufen müssen. Genau da können diese Instrumente ja durchaus weiterhin Sinn machen. Aber da, wo ich mich mit dem Neuen beschäftige, da braucht es eben andere oder weniger Prozesse. Auf jeden Fall weniger Regeln.
Thorsten, ihr habt auch noch einen Impuls mitgebracht, der sich nennt das Menschenbild nach McGregor. Was kann man dazu erläuternd sagen?
In der Theorie von McGregor gibt es zwei Menschenbilder. Es gibt einmal den X-Menschen und den Y-Menschen. Der X-Mensch ist hauptsächlich durch externe Faktoren motivierbar. Also er braucht Bezahlung, er braucht Ansagen, um überhaupt aus dem Quark zu kommen. Mhm. Und der Y-Mensch macht die Dinge aus sich heraus gerne.
Ist von sich aus leistungsbereit, hat Freude am Arbeiten.
Genau. Mhm. Und viele Unternehmen heutzutage sind tatsächlich auch um diesen X-Menschen-Typ aufgebaut. Also mit diesem Menschenbild, dass alle externe Motivation brauchen, dass sie Belohnung brauchen, Bestrafung, damit sie arbeiten. Wenn ich jetzt aber eine x-beliebige Menge an Menschen frage, was seid ihr, X- oder Y-Menschen? Was glaubst du, wie viele davon sagen würden, ich bin ein X-Mensch?
Schwierig, eher weniger. Mhm.
Also es gibt Experimente dazu, da zeigt normalerweise bei der Frage, wer ist ein Y-Mensch, fast jeder auf.
Ja, witzigerweise halten wir uns selbst alle für Y-Menschen, glauben aber, dass alle anderen eher X-Menschen sind. Und da kann ja irgendwas nicht stimmen.
Wenn ich um dieses X-Menschen-Bild mein Unternehmen aufbaue, dann schaffe ich natürlich auch ganz andere Strukturen dafür. Also ich schaffe möglicherweise sehr viele Regeln, weil ich glaube, dass dieser Typ Mensch einen sehr engen Rahmen braucht, durch den ich ihn durchschubsen muss. Wenn ich das andere Menschenbild vor Augen habe, dann gibt es möglicherweise mehr Freiheiten für die Menschen. Aber das Menschenbild ist, glaube ich, nochmal eine Extra-Folge, würde ich sagen. Da könnten wir noch eine ganze Weile drüber philosophieren.
Ja, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung von all unserem Tun und Handeln im Innovationsumfeld. Da würden wir in einer Extra-Folge nochmal drüber sprechen.
Das werden wir tun. Wir haben heute gelernt, dass klassische Managementmethoden durchaus eine Innovationsblockade sein können. Euer abschließender Impuls für heute: bisschen mutiger sein, raus aus den eingetretenen Pfaden gehen?
Auf jeden Fall. Und die Methoden da einsetzen, wo sie sinnvoll sind, und da nicht einsetzen, wo sie nicht sinnvoll sind.
Mutiger sein, und ich würde es vielleicht sogar noch ergänzen, und auch durchaus mit der aufrechten Haltung in einen Innovationsprozess gehen, dass ich im Unternehmen alles habe, was ich brauche, um Innovationen voranzubringen. Vor allen Dingen die Mitarbeiter.
Dankeschön. Danke Anne und Thorsten und danke Ihnen fürs Zuhören.
Future Economy mit Anne und Thorsten. Organisationsdesign für wirksame Innovationen.